Hallo meine Liebe, es geht gleich los mit Meno Mio, aber ich habe diesmal vorab eine Frage an dich. Gefällt dir, was du hörst? Hilft dir Meno Mio, die Wechseljahre besser zu verstehen und vielleicht diesen Ticken glücklicher zu sein? Wenn dem so ist, dann darf es mir wirklich sehr freuen, wenn du mir dabei hilfst, Meno Mio aufs nächste Level zu heben. Was bedeutet das? Ich habe so viele Ideen und ich spüre, wie groß unser gemeinsamer Weg noch werden kann. Aber damit das gelingt, brauche ich genau dich. Ich habe mir deshalb entschlossen, eine Steady-Mitgliedschaft ins Leben zu rufen. Damit kannst du Meno Mio ab sofort direkt unterstützen und wirst Teil einer echten Bewegung. Und du hilfst mir dabei, den Staub vom Thema zu blasen und ganz viel Glitzer drauf zu streuen. Du bekommst natürlich auch was für deine Mitgliedschaft, je nachdem, welche du abschließen möchtest, wie zum Beispiel bald werbefreie Podcast-Folgen, exklusiven Zugang zur Meno Mio KI auf meiner Homepage. Es wird ein Forum geben, wo wir uns austauschen können über Expertinnen, über Ärztinnen oder einfach über, ja, was uns halt so beschäftigt in den Wechseljahren. Es wird Early Access zu Events geben, es wird Online-Meetings geben und vor allen Dingen das gute Gefühl, etwas Sinnvolles möglich zu machen. Alle Infos dazu in den Shownotes, auch auf Instagram und ja, ich freue mich, wenn du bei Meno Mio noch mehr dabei bist.
Ja, leco mio, bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Ann-Kathrin Pause. Hallo, ich bin's, Daniela. Ich freue mich, dass du heute wieder bei Meno Mio dabei bist. Heute bei mir zu Gast eine Frau, die nicht nur die Wechseljahrsbeschwerden versteht, sondern auch ganz genau weiß, was da in unserem Körper eigentlich gerade passiert. Ann-Kathrin Pause ist Apothekerin mit über 20 Jahren Erfahrung, arbeitet mittlerweile als Hormoncoach und ist spezialisiert auf Frauengesundheit, besonders rund um die Wechseljahre. In ihrer Arbeit berät sie Frauen ganz individuell, kombiniert fundiertes Fachwissen mit einem ganzheitlichen Blick und hat ein Ziel, dass du dich wieder wohl in deinem Körper fühlst. Liebe Ann-Kathrin, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
Ich freue mich sehr, da zu sein.
Ich habe so eine obligatorische Einstiegsroutine, die da heißt so ein Glück. Und es geht darum, einen weit verbreiteten Mythos oder Irrglauben rund um das Thema aufzugreifen und richtig zu stellen. Bei dir also das große Thema Hormone. Geht so, ich beginne den Satz, du vervollständigst diesen bitte. So ein Glück, dass
die moderne Hormonersatztherapie einfach heute anders bewertet wird und die Ergebnisse der WHI-Studie, die falsch interpretiert waren, immer mehr in den Hintergrund rücken. Das macht mich ganz glücklich, dass immer mehr Frauen sich einfach mit dem Thema beschäftigen, eine andere Leichtigkeit, eine Neubewertung da eingesickert ist ins Bewusstsein. Und das macht mich als Apothekerin besonders froh, weil ich Anfang der 2000er als junge Apothekerin dann diesen absoluten Hormonniedergang erlebt habe und die ganze Zeit eigentlich die Hormone in meinem Fokus gewesen sind.
Jetzt ist ja des Öfteren schon bei Meno Mio diese WHI-Studie, die eben auch die Hormone so in Verruf gebracht hat, immer wieder mein Thema gewesen. Vielleicht ganz kurz, Ann-Kathrin, wenn ich dich als Profi da schon sitzen habe, kannst du das ganz kurz umreißen? Was war damals, was war das Ergebnis und was wissen wir mittlerweile eigentlich?
Also die WHI-Studie war eine riesig angelegte Studie. Also es wurde mit Hormonersatzpräparaten gearbeitet, die nicht mehr denen entsprechen, die man heute anwendet. Es waren künstliche Hormonpräparate, das einfach nur mal so ganz oberflächlich gesagt, die eben nicht bioidentisch sind, wie wir die heute verwenden. Und das Durchschnittsalter der Probandinnen lag eben viel höher als das Behandlungsalter der Frauen, die man heute, also das man heute anstrebt. Das bedeutet, man kann heute noch wirklich sehr viele doch dienliche Informationen aus der Studie ziehen. Das wird auch heute noch gemacht, wenn man die jüngere Alterskohorte anschaut. Aber insgesamt kam damals eben dieses Brustkrebsrisiko und Schlaganfallsrisiko und so weiter in die Presse. Die Studie wurde abgebrochen und das führte dazu, dass weltweit eigentlich Hormonersatztherapien ausgesetzt wurden. Und das war natürlich katastrophal und vieles davon wurde eben heute richtig gestellt und relativiert und das sieht man einfach heute alles anders, so mal ganz grob zusammengefasst.
Und es ist eben bis heute, dass ganz viele Ärztinnen und Ärzte auch tatsächlich abraten von Hormonersatztherapien dieser Studie, die ja auch, glaube ich, korrigier mich an, Katrin, die Probandinnen waren die Falschen, sag ich mal. Es waren viele postmenopausale Frauen dabei.
Es sind sehr, sehr viele und das Durchschnittsalter lag bei über 60. Und wenn man also heute von diesem, das wird jetzt auch wieder relativiert, dieses goldene Zeitfenster der Behandlung, diesen optimalen Altersrange, wo die Hormonersatztherapie die größten Benefits für uns bereithält, das sieht man eben heute so bereits ab der Perimenopause oder eben beginnend mit der Postmenopause, dass man da sagt plus 10 Jahre und da lagen die Probandinnen eben weitaus drüber und es wurde eben auch mit anderen Hormonersatzpräparaten gearbeitet. Also ja, und heute wird aber trotzdem noch sehr häufig so manche Frau aus der Praxis geschickt mit, ja, wenn sie Krebs haben wollen, dann machen sie doch die Hormonersatztherapie. Und das macht mich eben zu deiner Anfangsfrage glücklich, dass sich das immer mehr jetzt ja eindämmt.
Was glaubst du, wie lange wird es noch dauern, dass also diese WHI-Studie diesen schlechten Ruf mit Hormonen gleichsetzt?
Ganz ehrlich gesagt, wird es noch dauern, wenn einfach auch mehr in der medizinischen Lehre schon klargestellt wird oder gelehrt wird und wenn das auch nicht passiert, dass das so in Zeitungen und Zeitschriften immer wieder rausgeholt wird und so weiter, das kann ich nicht einschätzen. Mir begegnet es wirklich jeden Tag in meinen Beratungen.
Ja, gut Ding braucht manchmal Weile, oder? Also ja. Bleib mal optimistisch.
Ja, wir bleiben optimistisch.
Ann-Kathrin, jetzt bin ich neugierig. Du bist zwar nicht mehr klassisch in der Apotheke tätig, warst du aber dennoch ganz, ganz lange und viele Zeit. Und die Apotheke ist ja, glaube ich, für viele Frauen so die erste Anlaufstelle, wenn sie Beschwerden haben, wo sie vielleicht auch noch gar nicht wissen, dass sie mit den Wechseljahren zu tun haben und so weiter. Wenn du dich zurückerinnerst, quasi unter Anführungszeichen, mit welchen Themen sind denn da so die Frauen in die Apotheke gekommen?
Also ich war ja 24 Jahre in der Apotheke und ich habe zigtausende, zehntausende, hunderttausende, weiß ich nicht, Frauen gesprochen. Und es ist also wirklich so, dass wenn man aufmerksam ist, dass man sofort das Alter eben weiß, dann weiß man, wenn Frauen zum Beispiel sagen, sie schlafen schlecht, sie haben verstärkt PMS, sie erkennen sich nicht mehr wieder, sie fühlen sich nicht mehr wie sie selbst, sie vertrauen ihrem Körper und ihren Stimmungen nicht mehr, sie leiden unter Herzrasen, Gelenkschmerzen, haben zugenommen. All diese Symptome können sie nicht zuordnen und erzählen sie so im Vorbeigehen, wenn sie zum Beispiel was für die Familie holen, einfach für eine Erkältungskrankheit oder natürlich auch so Sachen wie sie suchen eine Intimwaschlotion, denn plötzlich haben sie Beschwerden im Vaginalbereich, haben ständig das Gefühl, sie kriegen eine Blasenentzündung oder holen das zweite Mittel gegen eine Pilzinfektion, die dann gar keine ist, sondern einfach eine beginnende vaginale Trockenheit, die sich mit Beschwerden äußert. Das ist auch immer ein ganz starker Einstieg gewesen für mich, erinnere ich mich, ja.
Und wie bist du auf das Thema Wechseljahre gekommen? Also du sagst, du warst 24 Jahre tätig. Jetzt ist ja in meinem Empfinden, also vor 3 Jahren rund, wie ich mit Menomio gestartet habe, ist in Österreich, glaube ich, noch gar nicht recht viel über die Wechseljahre gesprochen worden. Also wie hast du selber dein berufliche Awareness, sage ich mal, auf das Thema, hey, da gibt's was bei Frauen, weil ich merke, ab einem gewissen Alter nehmen die und die Beschwerden oder eben Nachfragen zu. Wie war das bei dir?
Also bei mir war das so, dass schon meine Starter-Apotheke in München damals den Schwerpunkt Hormone hatte und Anti-Aging-Medizin. Und ich viel gehört habe in der Gesellschaft für Anti-Aging-Medizin schon damals. Das war 2000, 2001. Und das ging dann mit dieser WHI-Studie dann so durcheinander. Plötzlich verschwanden die Verschreibungen. Und ich war dann immer in Apotheken mit Schwerpunkt Hormonrezepturen. Und dadurch ist man auch immer die Ansprechpartnerin für verschreibende Ärzte, aber eben auch Patientinnen, die anrufen oder vorbeikommen und irgendwie eine genauere Beratung brauchen. Und so zog sich das durch meine ganze Laufbahn, dass ich immer diesen Schwerpunkt hatte. Und das ergibt einen Erfahrungsschatz auf dem Gebiet, den ich gar nicht ermessen kann für mich, weil ich einfach jede Hormonschule schon mal gehört habe. Also Hormonschule, so bezeichne ich eben die verschiedenen Ansätze, die da weltweit in Sachen Wechseljahresmanagement angewendet werden. Und so kann ich sehr genau unterscheiden, ist das jetzt eine individualisierte Rezepturenannäherung an die Wechseljahre, zum Beispiel Stichwort Rimkos oder ähnliches, oder wie wird behandelt, wird homöopathisch drangegangen oder ganz klassisch nach Therapieleitlinien. Also ich, ja, es hat mich schon immer begleitet und ich bin da so tief im Thema schon eben seit ich junge Apothekerin war und mit dem Thema noch gar nichts zu tun hatte.
Ah, spannend, dass das in der Apotheke das Thema Hormone ein so ein großes ist und umfangreiches vor allen Dingen. Also wenn ich die richtig verstanden habe, da wird nichts ausgeschlossen, Stichwort Hormonschule, ja, und so weiter. Und in der Ärzteschaft aber dann gar nicht so aufpoppt, oder? Wie konnte das sein?
Naja, es ist so, dass die Apotheken halt immer die herstellenden Stellen sind für Präparate, die es in der Form vielleicht auch nicht gibt. Oder wir sind auch die Stellen, die aufklären über, wie es eben in den Werbungen immer schon heißt, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie, ne? Mhm. Und das heißt, wenn du da so mit Rezepturen im Allgemeinen zu tun hast, und ich meine, wir stellen ja alles ja von der normalen Hautcreme vom Hautarzt über Zäpfchen für Säuglinge oder Kapseln für Säuglinge, die es noch nicht gibt, oder für Patienten, die was nicht vertragen. Und wenn dann eine Apotheke einen Hormonschwerpunkt hat, dann ist man einfach eine Anlaufstelle, die sich rumspricht. Und ich war immer in solchen Apotheken.
Auch spannend, auf deiner Homepage habe ich eben gelesen über deine berufliche Begeisterung, sage ich mal, und deine Expertise zum Thema Hormone, Wechseljahre, und wie du dann aber die ersten Anzeichen deiner Perimenopause gehabt hast. Warst genauso überrascht und konntest nichts zuordnen, genauso wie viele Frauen, die wahrscheinlich auch zu dir in die Apotheke gekommen sind. Warum, ja, glaubst du, ist es so?
Ich habe es verdrängt. Ich hatte gleichzeitig mit meinen starken perimenopausalen Schwankungen, hatte ich eine Hashimoto-Diagnose. Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse und ich habe in der Zeit massiven beruflichen Stress gehabt. Ich war also ziemlich überarbeitet und dann kamen bei mir Schlafstörungen, dann auch am Tag dieses vernebelte Gehirn. Ich fühlte mich insgesamt total erschöpft und dann habe ich mich irgendwie so auf den Hashimoto gestürzt, was auch ganz, ganz viele Frauen in meiner Beratung haben. Also Autoimmunerkrankungen nehmen ja weltweit massiv zu. Und man muss streng genommen gar nicht wissen, was ist denn jetzt die Perimenopause davon? Was ist denn jetzt die Schilddrüse? Das ist die Hormone, kann man sich wie so ein Orchester im Körper vorstellen. Und da gibt es eben Harmonien und Disharmonien. Und bei mir waren eben die Disharmonien für mich jetzt erstmal nur Schilddrüse und Stress. Und ich habe immer bei meinem Hausarzt gesagt, ich müsste mich nur einfach mal wieder richtig ausschlafen. Und das gelingt mir einfach nicht. Und ja, ich war so leistungsfokussiert. So kann ich es wirklich sagen, ja.
Auch in unserem Vorgespräch hast du mir eben erzählt, dass du dich mittlerweile wegorientiert hast von der Apotheke, dass du eben Hormoncoach bist, damit du auch wirklich die Zeit für Frauen in einer individuellen Beratung hast, weil das halt einfach so umfassend ist, ja. Und dein Angebot enthält ja unter anderem die ganzheitliche Hormonberatung. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Also, ich sehe mich als als Person, die einfach eine Rundumbegleitung in den Wechseljahren gewährleisten kann, fachlich fundiert. Von mir wird nie eine Aussage kommen oder so ein schnelles Urteil oder irgendeine schnell dahingesagte Meinung, sondern ich erfasse die aktuelle Wechseljahrsphase einer Frau. Sagen wir mal, ich gucke also, wo steht sie gerade? Ich frage aber auch nach ihrer gesundheitlichen Geschichte. Ich erfrage ihren Lifestyle. Wie ernährt sie sich, welchen Sport mutet sie sich unter Umständen ständig zu, was weiß ich, weil sie zugenommen hat, sonstige Erkrankungen, ist sie vielleicht Diabetikerin, hat sie eine Blutgerinnungsstörung, welche Medikamente sind denn da schon am Start als Dauermedikation, welche Nahrungsergänzung nimmt sie, und dann erfasse ich eben körperliche und psychische Symptome und fasse mit ihr zusammen, was muss Arzt oder Ärztin welcher Fachrichtung darüber wissen? Ich helfe ihr auch zu sortieren. Dann frage ich, was wurde denn schon therapeutisch unternommen? Was weiß ich, dann war sie vielleicht beim Heilpraktiker oder Heilpraktikerin. Wie ist ihre Haltung dazu? Wie fühlt sie sich im Moment damit? Welche Fragen quälen sie? Denn die Frauen können mir ja ganz verantwortungsvoll beziehungsweise ganz vertrauensvoll Fragen stellen und müssen sich auch nicht genieren, wenn die Frage ihnen vielleicht blöd vorkommt und sie sich vielleicht in der Arztpraxis gar nicht getraut haben zu fragen. Und dann erfahre ich natürlich auch, wie der behandelnde Arzt oder Ärztin frauenärztlicherseits aufgestellt sind. Das heißt, welche Therapieoptionen ihr bisher vorgestellt wurden, und erkläre das erstmal. Also das heißt, ich behandle jede Frau komplett individuell, denn so ist es notwendig. Jede Frau hat ihre eigene Reise durch die Wechseljahre und hat die komplett unterschiedlichen Sachen als zum Beispiel ihre Freundin.
Ja, und auch mit viel Zeit kommst du da daher, so hört es sich zumindest an, mit viel Erfahrung und mit viel Wissen. Wie man mit dir Kontakt aufnimmt und mit dir arbeiten kann, es geht online, aber genauso live und in Farbe, glaube ich. Du hast ja auch genau.
Ich bin online buchbar, also ich mache online 1:1 Gespräche per Zoom, und ich teile auch mein Wissen auf Instagram und versuche da so viel Wissen, wie es geht, zu teilen und Anstoß zu geben, vielleicht für Frauen Symptome zu erkennen, die sie vielleicht gar nicht den Wechseljahren zugeordnet haben.
Genau, diese ganzen Kontaktdaten dann sind in den Shownotes nachzulesen. Jetzt müssen wir mal vielleicht einmal, du als Hormoncoach an, Katrin, wenn wir von den Wechseljahren sprechen, haben wir immer drei Hormone so am Schirm.
Mhm, richtig.
Progesteron, Östrogen, Testosteron. Wobei Testosteron, das wollen ja schon mal die meisten gar nicht so genau hören. Jetzt aber trotzdem einmal, kannst du es ganz einfach erklären, so als ob ich ein 6-jähriges Kind wäre. Welches Hormon ist wofür zuständig?
Also ganz grob, Östrogen ist das Hormon der Weiblichkeit. Das macht uns weiblich, das sorgt für unsere weiblichen Attribute. Aber die Östrogene haben im Körper auch Effekte auf wirklich fast jedes Organ, zum Beispiel die Blutgefäße, unser Gehirn, die Knochen, Haut, Schleimhäute. Östrogen baut im Zyklus die Gebärmutterschleimhaut in der ersten Zyklushälfte auf, ja, puschelt die so richtig auf. Und das ist eben, wenn man sich mal die Hormonkurven anschaut, das empfehle ich übrigens jeder Zuhörerin, sieht man mal, wie Östrogen sich im Lauf des Zyklus entwickelt. Aber wie gesagt, wichtig ist für die Zuhörerin, Östrogene haben Effekte im ganzen Körper und haben nicht nur mit unserem weiblichen Zyklus und irgendwas mit Menstruation zu tun oder Schwangerschaft. Ja. So, ist das so für eine 6-Jährige einigermaßen?
Ich bin voll dabei, und ich finde, es ist so wichtig, dass man das immer wieder mal betont und auch anspricht und eben auch sagt, nein, es ist nicht nur im Punkto Wechseljahre. Genau.
Ja. Okay. Genau. Dann das Progesteron ist das klassische Hormon der zweiten Zyklushälfte. Ja, also wieder ein Blick lohnt sich in den weiblichen Zyklus, und dann werdet ihr sehen, dass sich in der zweiten Zyklushälfte das Progesteron mit einem riesengroßen Hoch bemerkbar macht, nach einem erfolgten Eisprung wohlgemerkt. Und dann bereitet das Progesteron die Gebärmutterschleimhaut auf eine mögliche Befruchtung vor. Also da soll sich ja was einnisten. Unterstützt also so die Schwangerschaft, das steckt auch im Wort Progesteron für die Schwangerschaft, wirkt aber eben auch zum Beispiel an den GABA-Rezeptoren in unserem Gehirn, was uns nervlich entspannt, also so ein bisschen das chillige Hormon. So im Gegensatz zum Östrogen, das so ein bisschen wie Gaspedal ist, ist Progesteron so die gemütliche Schwester, die vielleicht eher so die Bremse ist. Es hat außerdem Auswirkungen auf den Wasserhaushalt im Körper, also es entwässert ein bisschen und hat zum Beispiel auch mit Östrogen zusammen einen Effekt auf die Knochendichte. Mal jetzt so alles ein bisschen angetippt, damit man sich das vorstellen kann.
Genau. Und diese beiden Hormone verschüssen sich eben so langsam in den Wechseljahren.
Richtig, so kann man das sagen. Das Progesteron verabschiedet sich da als erstes und Östrogen kommt nach sich aufbäumenden Zeiten, starken Schwankungen dann auch mit der Zeit zum Erliegen. Ja, und dann dürfen wir die dritte im Bunde nicht vergessen. Das dritte weibliche Hormon ist nämlich das Testosteron. Da denken viele Frauen an Schnurrbart, Bartwuchs, männliche Attribute, Behaarung und so. Aber das wird eben oft nicht erwähnt und bedacht. Aber es ist zum Beispiel am Muskelaufbau beteiligt oder ist mit an der Stoffwechselregulation beteiligt. Für unsere Energieversorgung, auch für unsere so Ausdauer und auch Stichwort Libido spielt eine Rolle.
Und also ein bisschen Mut und Abenteuerkraft, oder nicht? Das ist auch Testosteron.
Ja, also dieses, genau, viele Frauen sehen das so ein bisschen als Zünglein an der Waage, wobei man nicht immer sofort von Testosteron ausgehen sollte, wenn es um Thema Libido geht oder wenn jetzt der Muskelaufbau nicht so gut klappt. Also das sollte immer nachgemessen werden und eben geschaut werden, wie niedrig ist es denn wirklich und ja, genau. Ein weites Feld, da könnten wir einen extra Podcast drüber machen.
Das stimmt, allerdings. Und jetzt vielleicht weiter in dieser einfachen Sprache an Kathrin. Ich finde das voll super, wie du das herunterbrichst. Jetzt haben wir natürlich Hormone, Hormonabfall, Symptome dazu. Welche Symptome kann ich denn jetzt welchem Hormon zuordnen?
Also die Frage kommt immer und eigentlich denke ich, man muss das gar nicht, denn ich beobachte bei Frauen sehr stark, dass sie versuchen, alles zu erklären. Und gerade in Prä- und Perimenopause ist es wichtig, auf die Symptome zu achten, die zu dokumentieren und ein Muster zu erkennen, beziehungsweise was kommt, was geht, was bleibt. Wie ist der Zyklus, wie sind die Blutungen, aber wirklich so dieses in der Tiefe, das ist jetzt dies und das ist jetzt die Östrogendominanz und das passiert jetzt deswegen und so weiter, führt bei uns dazu, dass wir eigentlich gestresst werden durch das ganze Thema. Das heißt, selbst wenn ich jetzt weiß, okay, mein Östrogen geht runter, höchstwahrscheinlich kommen die Hitzewallungen in irgendeiner Form davon, kann ich es mir auch einfach über meine Wechseljahresphase erklären. Und es ist auch so, dass Hormone gerade in der Perimenopause sehr stark schwanken können. Und das macht mich ja als Frau total kirre, wenn ich da permanent damit beschäftigt bin, zu überlegen, was könnte jetzt hoch sein, was könnte jetzt niedrig sein. Weißt du, wie ich meine?
Also ja, das absolut.
Ist eher eine Sache, was ist denn, wenn wir es nicht wissen? Wichtig ist, sind die Symptome. Die Symptome und Muster zu erkennen und aufmerksam zu sein mit in Sachen Blutungshäufigkeit, Veränderung der Blutung, Blutungsdauer. Ja, und solche Dinge einfach festzuhalten für sich.
Total, ich beobachte das auch und so ist es mir ja anfangs auch gegangen, wie ich in dieses ganze Thema so reingetaucht bin, dass ich mir dachte, das muss jetzt das sein und jetzt das. Erstens, es nutzt da genau gar nichts, auch wenn dann das Kind einen Namen hat, weil ich sage mal, die große Klammer sind die Wechseljahre. Und ja, die Perimenopause, die kann durchaus turbulent sein. Und ich glaube eben auch, genauso wie du sagst, es stresst unfassbar, wenn man dann dauernd versucht, irgendwie gegenzusteuern oder eben, aber jetzt könnte es das sein, weil das Gefühl oder das Symptom ist ja dann da. Ja? Und dann eben, wie du sagst, dass ich auf mich schaue, dass ich schaue, was tut mir gut, weil auch wenn es vorgegeben unter Anführungszeichen ist, dass es bei Progesteronmangel hilft dir X, heißt es immer noch nicht, dass es mir persönlich hilft. Also dieses Beobachten, um bei sich selbst ein Stück weit zu bleiben und ja, ich weiß, wie schwierig das ist, ist ganz, ganz wichtig. Du sprichst ja auch ganz oft davon, eben auf Instagram, dass jede Frau so ihre eigene Hormonlandkarte hat. Eigentlich hast du es auch jetzt angesprochen. Ja. Jetzt ist es so, wie finde ich denn die meine? Worauf sollte ich besonders achten? Du hast gesagt, Symptome dokumentieren. Was kann ich denn alles dokumentieren?
Also ich kann Symptome dokumentieren, die auch kommen und gehen. Also ich muss mir da nicht so an meinem Verstand zweifeln, wenn ich jetzt 2 Monate eine bestimmte Sache hatte, zum Beispiel ganz starke Hüftschmerzen nach dem Joggen und das verschwindet aber dann wieder. Dann muss ich mir nicht denken, was war denn das, sondern ich habe es zumindest für mich wahrgenommen. Oder ich merke zum Beispiel, dass mein Gewicht nach oben geht bei normaler Ernährung. Oder ich merke, dass ich jetzt hin und wieder mal geschwitzt habe Nächte, dann kann ich mir vermerken, wann das war und dann auch mal schauen, habe ich noch einen Zyklus, habe ich keinen, bin ich vielleicht erst in der Frühphase, also in der Prämenopause, da kann ich vergleichen, wie ist denn die erste Zyklushälfte im Vergleich zur zweiten Zyklushälfte bei mir, wann schreie ich denn meinen Partner besonders an, wird das vielleicht jetzt stärker, wäre ich richtig zur Furie und also das soll einfach dazu führen, dass wir wachsam sind und so checken, das ist anders als früher in meiner so ganz regelmäßigen Zykluszeit und so verändere ich mich. Jetzt stört mich bereits, was weiß ich, die Staubmaus unter meinem Bett und ich ertrage es nicht und muss darüber weinen oder ich kann gerade nicht ins Auto steigen, weil ich einfach irgendwelche Ängste entwickelt habe oder so. All diese Sachen, also psychische und körperliche Symptome gehören da rein und darauf sollte ich besonders achten.
Zahlt ja auch total auf das Konto Selbstfürsorge ein.
Total,
und
ja.
Und du hast jetzt schon erwähnt, wie wichtig auch diese Dokumentation ist. Und du hast ja auch ein Menopausentagebuch entwickelt, wenn ich da richtig informiert bin. Genau.
Ja, bist du, ja.
Und dieses Tagebuch unterstützt uns wahrscheinlich genau dabei, das zu dokumentieren. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, mir war es also wichtig, dass Frauen eine Systematik in die ganze Sache bekommen und auch besser vorbereitet sind auf die Arztbesuche oder zum Beispiel besser vorbereitet sind für meine Beratung. Und da fehlten immer ganz viele Daten. Es war also alles so nebulös. Ja, wann hat denn das angefangen? Ja, also das weiß ich jetzt auch nicht mehr so ganz genau. Und irgendwann habe ich dann auch mal Eisen genommen, das weiß ich auch nicht mehr. Und dann habe ich auch mal geschwitzt. Ja, wann ist das besonders? Ja, kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen. So, und dann habe ich im Schweiße meines Angesichts das mühevoll alles auf eine Doppelseite gepackt. Also man hat in dem Tagebuch zuerst mal eine Ausgangspunktbestimmung, wo du einfach ein paar Fragen beantwortest, um so ein bisschen eine Bestandsaufnahme zu machen. Und dann füllst du täglich eine Doppelseite aus und da wird gefragt, wie man geschlafen hat, alles zum Ankreuzen, wie ich mich so fühle. Fühle ich mich wütend, verwirrt, happy, gereizt, entspannt? Also wie ist so meine Grundstimmung morgens? Dann kann man sehr detailliert das Schema der Hormonersatztherapie eintragen, wenn man eine verwendet. Und zwar da mal wirklich auch Körperstelle, Menge, Tageszeit, welches Präparat und so weiter. Dann eben, welche Symptome fallen mir neuerdings auf? Oder ist zum Beispiel, sind die starken Kopfschmerzen immer noch da? Dann eben Sport, Bewegung, Ernährung, Stichwort auch Proteine, Entspannung und das abendliche oder mittägliche Schema von der Hormonersatztherapie. Das heißt, wenn ich das nächste Mal einen Frauenarzttermin habe, kann ich das Buch mitnehmen und wenn dann gefragt wird, ja, wie häufig hatten Sie denn jetzt die Hitzewallung? Gucken Sie doch mal die letzten Wochen. Dann ist das ein so sinnvolles Tool. Es ist auch ein Zyklus-Tracker mit drin und man hat auch Notizmöglichkeit. Das muss ich unbedingt beim Arzt erwähnen oder fragen. Mhm. Also ich habe mir gewünscht, dass Frauen das wie so ein Begleiter in den Wechseljahren haben. Das kann dann mehrbändig werden, also so wie so ein Bestseller-Reihe. Und dass man, also ich finde, was man schwarz auf weiß auch hat, gibt einem das Gefühl von Kontrolle und mehr Sicherheit. Und
absolut,
das wollte ich erreichen.
Ja, super. Ja. Wie komme ich zu diesem Tagebuch?
Also ich habe das bei Amazon hochgeladen, das ist Print on Demand, nennt sich das. Das heißt, in dem Moment, wo eine Frau das in den Warenkorb legt, wird es frisch für
cool.
sie gedruckt.
Mhm. Sehr gut.
Man kann jetzt von Amazon halten, was man möchte, aber es war für mich eine gute Möglichkeit. Es war sehr einfach und es tut mir auch leid, dass es nicht beim Buchladen bei mir um die Ecke bestellbar ist. Aber es ist halt nun mal so und war für mich, ich wollte das einfach schnell haben und schnell verfügbar haben und da geht das wunderbar.
Den Link, wie gesagt, in den Shownotes. Ann-Kathrin, wir haben ausgemacht, wenn ich dich schon bei mir im Podcast habe, dann möchte ich diesmal die Fragerunde quasi von meinen Hörerinnen ein bisschen größer machen und ich nehme mehr als wie die sonst obligatorischen 3 Fragen rein. Und es sind wirklich viele Fragen gekommen. Ich habe jetzt trotzdem ein paar, glaube ich, die vielleicht ja viele betreffen können, herausgepickt. Wir legen los. Da hat zum Beispiel die Anima Mia 1304 geschrieben. Ich mache eine Hormonersatztherapie mit Östrogen und Progesteron. Östrogen ab dem 5. Zyklustag, Progesteron ab dem 15. Tag. Seit 2 Monaten habe ich am 5. und 7. Zyklustag ein starkes Schwächegefühl. Ich fühle mich wie krank und mir ist übel. Ich kann dann nichts machen, weil ich wie erschlagen bin, als hätte man mir alle Energie ausgesaugt. Womit kann das zusammenhängen?
Also, das ist ein ganz tolles Beispiel, wie ich jetzt vorgehen würde. Mir fehlen wichtige Informationen und deswegen sage ich auch nur ganz begrenzt was dazu. Mir fehlt die Information, wie alt ist die Frau und in welcher Phase der Wechseljahre. Sie spricht noch von Zyklustagen, also ist sie prä- oder perimenopausal. Ich würde eher denken perimenopausal, weil sie jetzt auch schon von Östrogenersatz spricht. Perimenopause sagt uns, die Hormonersatztherapie-Navigation ist oft tricky, denn der Körper produziert ja noch Hormone und wir versuchen da irgendwie rein zu navigieren. Sie wendet aktuell das sogenannte zyklische Dosierschema an. Das heißt, sie macht ab dem 5. Zyklustag, also wenn die Blutung höchstwahrscheinlich gerade abgeklungen ist, Östrogen und dann dosiert sie und wieder bitte auf die Zykluskurve gucken, ab dem 15. Tag, denn da würde ja jetzt der Anstieg passieren, Progesteron dazu. Frage wäre dann bei mir, hat sie noch regelmäßige Blutungen? Und ja, und dann geht's schon los. Und dann merkt die Hörerin jetzt, dass ich jetzt mit meinen Infos weniger werde, denn ihre Beobachtung mit dieser Schwäche und diesem Erschöpftheitsgefühl bräuchte die Infos, was da sonst noch so ist, ob sie diese Gefühle aus ihren früheren Zyklen zum Beispiel kennt, wie jetzt genau ihre Östrogendosierung ist, ob sie vorher Monoprogesteron verwendet hat und ob Östrogen ihr insgesamt hilft. Also das heißt, dieser 5. bis 7. Tag, wo sie jetzt diese starke Schwäche führt, braucht einfach viel mehr Informationen, die ich jetzt nicht habe. Aber das ist ein gutes Beispiel daran, was das für Fragen aufwirft und dass man sich insgesamt ein Bild machen kann.
Und wenn ich das auch richtig interpretiere, dass wenn man mal eine Routine herausgefunden hat, dass die dann ja auch dann nicht immer gültig sein muss, oder?
Exakt. Es gibt auch Phasen, wo Frauen dann eher wieder auf viel weniger Östrogen gehen, weil sie merken, das passt irgendwie gerade noch nicht. Jetzt müssen wir uns vorstellen, also wenn die Blutung gerade aufgehört hat und sie noch ja dann einen eigenen Östrogenanstieg so entwickelt zur Zyklusmitte, ist eben immer die Frage, wie viel Östrogen soll da dazu, wie fühlt sie sich da? Hier wieder Dokumentation, dann hat es vielleicht mal 2 Zyklen toll funktioniert und jetzt hat sie aber diese Beobachtung. Das muss auch nicht so bleiben und das ist eben auch nicht so einfach, wie wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe eine bakterielle Infektion, bekomme ein Antibiotikum, das dosiere ich so und so und danach ist die Sache erledigt. Oder ich habe hohen Blutdruck, da hat mir jetzt mein Hausarzt das verordnet, ich messe regelmäßig mal nach und die Dosis stimmt. Das ist in der perimenopausalen Hormonersatztherapie nicht so zu erwarten, denn wir müssen da intuitiv mit unserem Körper arbeiten und eine fixe Dosierung, wie man es eben sonst von Medikamenten kennt, gibt es da nicht.
Auch eine spannende Frage von Jana Lux 2024. Ich möchte bioidentische Hormone anwenden, da im Moment mein Körper verrückt spielt. Ich habe Hashimoto, hohen Blutdruck, Brain Fog, morgendliche Übelkeit, nicht alkoholisierte Fettleber, Schwindel, Ängste, Migräne mit Sehstörungen und Konzentrationsstörungen. Beim Allgemeinarzt bin ich wegen dem Blutdruck in Behandlung. Meine Ernährung habe ich seit April umgestellt. Soll bzw. darf ich bioidentische Hormone nehmen?
Also, da ist eine ganze Menge bei Jana Lux 2024 los. Grundsätzlich kann man sagen, dass man bei der modernen bioidentischen Hormonersatztherapie, wie sie heute gemacht wird, von eher wenigen grundsätzlichen Kontraindikationen spricht. Das heißt, es gibt da relativ wenig komplette Ausschlusskriterien. So, aber wenn wir jetzt uns anschauen, hat sie schon einige Grundbaustellen und es suggeriert einem die Frage so ein bisschen, dass sie denkt, dass die Hormonersatztherapie die Sache jetzt richten wird. Es ist allerdings so, dass sie ja schon durch den Hashimoto, die Fettleber, die Migräne schon ein paar Dinge hat, wo ich jetzt wissen müsste, was waren denn die bisherigen Strategien? Wie wird denn die Migräne behandelt? Sie sagt da Migräne mit Sehstörungen. Brain Fog, Konzentrationsstörungen könnten natürlich jetzt natürlich mit der Perimenopause zusammenhängen. Wir wissen übrigens auch nicht, wie alt sie ist, ne? Dann wie ist genau die Blutdruckhistorie? Wann kam das dazu? Was wird da für ein Medikament gegeben? Sie schreibt auch, sie hat die Ernährung umgestellt, was ja bei der Fettleber sehr wichtig ist, denn das hängt ja auch mit der Ernährung und auch mit der Bewegung zu tun. Ich würde also fragen, wie hat sie die Ernährung umgestellt? Wird da auch regelmäßig, was die Fettleber betrifft, so ein, nennt man FLI, Fatty Liver Index und so gemacht? Wie wird die Migräne genau therapiert? Nimmt sie Medikamente für die Schilddrüse? Also du siehst, grundsätzlich ist da jetzt keine zwingende Kontraindikation der Hormonersatztherapie vorhanden. Aber die Frage ist, was erwartet sie und wie geht man da jetzt dran? Was sagt denn auch Frauenarzt und Frauenärztin? Die entscheiden das ja im Endeffekt. Und ich würde jetzt die ganze Grund- und Vorinformation machen, basierend auf ihren Schilderungen.
Also auch ganz wichtig, dass man sich wirklich Expertinnen und Experten sucht, um dann einen gangbaren Weg zu finden.
Ja, und das an diesem Beispiel sieht man es eben sehr, sehr gut, wenn man auf Instagram oder überhaupt Social Media jetzt sich da so Tipps holt. Ist halt unter Umständen da eine Frau, die diese ganzen Symptome, also diese ganzen Erkrankungen schon hat oder Zustände ihres Körpers, also mit der Migräne kämpft, die Fettleber als Diagnose hat, Ängste hat, Schwindel hat, sich nicht gut konzentrieren kann, den Blutdruck und so weiter. Und dann sagt unter Umständen jemand in einem Kommentar, probier doch mal dies oder mach's doch mal so. Man unterscheidet sich einfach die eine Frau von der anderen und eine Verallgemeinerung ist da einfach nicht möglich.
Voll. Und das bitte ganz fett, wo auch immer hinschreiben, du bist du und dein Weg ist wirklich ein individueller und dein eigener. Also dann nicht verunsichern lassen. Und ja, ich weiß, Gott sei Dank wird mittlerweile so viel darüber gesprochen. Und es gibt ganz viele Menschen, die es auch gut meinen wahrscheinlich und oft Tipps geben, die aber nicht wirklich fundiert oft sind. Also sich da wirklich an Expertinnen und Experten bitte, bitte halten. Die Martina Mitterndorfer hat geschrieben, ich würde gerne wissen, ob man in der Menopause, Postmenopause auch noch 4 Zyklusphasen hat oder ob sich das durch die Hormonveränderung auch ändert. Kann man einen Rhythmus erkennen, so wie im Menstruationszyklus?
Also die Frage ist so ein bisschen, da galoppiert mein Kopf so ein bisschen davon. Man kann also auf jeden Fall sagen, nein, der zyklische Verlauf mit erkennbaren Zyklusphasen ist beendet. Die Ovarien stellen ihre Tätigkeit ein, eben es kommt zu keiner Eizellreifung mehr. Östrogen, Progesteron werden, wenn überhaupt, nur noch in sehr, sehr geringen Mengen gebildet. Und jetzt würde ich so rum überlegen und was im Körper jetzt noch zyklisch abläuft. Und da würde die Frau Pause sich wieder nerdmäßig total verkopfen, aber so nach Zyklusphasen und so weiter geht da nichts mehr. Nein.
Dann habe ich eine sehr, sehr berührende lange E-Mail von der Barbara S., nenne ich sie jetzt, bekommen. Ich lese jetzt die gekürzte Version vor. Dir, Ann-Kathrin, habe die ganze E-Mail weitergeschickt, damit du vielleicht eine Antwort geben kannst. Ich bin laut Hormonstatus vermutlich bereits postmenopausal. Körperlich hatte ich anfangs typische, aber gut aushaltbare Symptome. Seit einigen Monaten jedoch belasten mich starke psychische Veränderungen, Freudlosigkeit, Lethargie, mentale Erschöpfung, Gedächtnisprobleme und emotionale Überforderung, insbesondere im beruflichen Kontext. Ich habe meine Führungsrolle kaum noch ausfüllen können und fühlte mich zunehmend hilflos. Mittlerweile habe ich die Situation erkannt und suche aktiv nach Wegen. Seit Mai nehme ich eine bioidentische Hormontherapie, Östrogen, Progesteron, Testosteron, die bisher nur körperlich, zum Beispiel bei Hitzewallungen, wirkt. Psychisch hat sich wenig verändert. Ein Termin bei einer Psychiaterin steht an, ebenso arbeite ich mit meiner Supervisorin an kleinen beruflichen Schritten. Meine zentrale Frage: Könnte es sich um eine hormonell bedingte Krise und eine depressive Episode handeln? Und wäre eine Anpassung der HET in Rücksprache mit meiner Gynäkologin sinnvoll?
Ja, also die Antwort ist ja, ja, ja. Also das ist jetzt ein sehr gutes Beispiel. Die Hormonersatztherapie wird mit Ausbleiben der Periode, also sie sagt letzte Periode 12/24. Jetzt sind wir im Juni, das heißt, sie hat ein halbes Jahr keine Periode mehr gehabt. Sobald die Abstände länger werden, also einfach mal um die aktuelle hormonelle Situation zu schildern, sobald die Abstände länger werden, wissen wir, dass das Östrogen auf dem absteigenden Ast ist und sie sich über kurz oder länger der Menopause nähern wird. Sie hat eine Hormonersatztherapie mit Östrogen, Progesteron, Testosteron verordnet bekommen. Sie fragt, würde eine Anpassung der Hormonersatztherapie sinnvoll sein? Ja. Also ich würde mir in meinen Beratungen jetzt anschauen, was ist genau verordnet worden? Wie hat sie es bisher dosiert? Tageszeiten, Dosierungen, Körperstellen, ist sie da sicher oder hat sie da noch Restunsicherheiten? Wie könnte man das vielleicht gemeinsam optimieren? Was hat die Frauenärztin angewiesen? Und wie wurde ihr die Flexibilität da erklärt und so weiter? Also, dass sie da sicher ist, dass sie da die Unsicherheit nicht mehr hat. Ganz wichtig ist, natürlich können depressive Verstimmungen, depressive Episoden passieren und das gehört, genau wie wir uns mal ein Bein brechen können oder mal eine Magenschleimhautentzündung haben, kann sich einfach auch an der Psyche etwas tun. Ich hätte noch gefragt, hatte sie das vorher im Leben schon mal? Ist das familiär vielleicht bekannt? Ich hätte den Fragebogen der Deutschen Depressionshilfe zum Beispiel ihr geschickt zum Ausfüllen, dass sie so erste Anhaltspunkte hat. Da werden genau die richtigen Fragen gestellt. Ja, und alles Weitere. Sie hat ja gesagt, die Psychiaterin wird sich mit um sie kümmern, was ich fantastisch finde. Denn dann können Frauenärztin und Psychiaterin eben das zusammen betreuen, auch die Zusammenarbeit mit ihrer Supervisorin ist toll. Das heißt, ja, es kann sein, dass es sowohl Wechseljahre sind als auch eine depressive Episode und all diese Maßnahmen sind sinnvoll.
Diesen Fragebogen, den du angesprochen hast, ist der öffentlich zugänglich?
Ja, ist öffentlich zugänglich. Ich erwähne den auch sehr häufig. Es gibt insgesamt viele Fragebogen, einfach um mal den Grad der depressiven Verstimmung, in dem man sich befindet, einzuschätzen. Und das ist dann ein gutes Tool, um das dann auch zum Psychiaterinnen-Termin mitzunehmen. Oft wird dann natürlich auch in den Praxen das zuerst mal zum Ausfüllen gegeben. Aber man hat ja nicht jeden Tag das gleiche nervliche Kostüm. Und sich einfach so mal mit diesen Fragen, die da gestellt werden, zu beschäftigen, finde ich sehr, sehr wichtig, das auch mal so ein bisschen sacken zu lassen.
Und du bist so lieb und schickst mir den Link, damit ich den dann auch in die Shownotes tun kann.
Das mache ich, na klar.
Sehr gut. Leona Monte schreibt, ich bin 51 und habe seit rund 4 Monaten keine Regelblutung mehr. Bei meiner gesunden Untersuchung hat mein Arzt leicht erhöhtes Cholesterin und einen leicht erhöhten LDL-Wert festgestellt. Das kann ja auch von den Wechseljahren kommen, oder? Ab wann empfiehlt es sich, cholesterinsenkende Medikamente zu nehmen?
Also, die Leona Monte ist noch nicht in der Menopause. Die Regel bleibt aber schon aus, genau wie bei der vorhergehenden Dame. Das Östrogen nimmt also langsam spürbar ab. Wir nähern uns, es rückt also schon auseinander. Und wir wissen, dass Östrogene eben einen positiven Effekt auf unseren Fettstoffwechsel haben. Sie erhöhen nämlich das HDL, das gute Cholesterin, und senken das LDL und das Lipoprotein A und hemmen auch die Cholesterinaufnahme in die Gefäßwand, also schützen uns vor Gefäßplaques und haben auch eben einen gefäßerweiternden Effekt. Ein zunehmender Mangel führt somit eben zu beschleunigter Gefäßalterung und kann auch oft den Blutdruck ansteigen lassen. Also Blutdruck und Cholesterinwerte können sich in den Wechseljahren verschlechtern. Das hatte sie ja gefragt. Und jetzt geht man nach Therapienleitlinien vor, nämlich die Substanzgruppe der Statine kommt hier häufig ins Spiel. Sie hat jetzt gesagt, es ist bei ihr schon leicht. Da wird also regelmäßig jetzt hausärztlich oder internistisch geschaut. Man guckt, hat sie vielleicht schon Herz-Kreislauf-Erkrankung? Wie sieht es familiär aus? Ist Diabetes zum Beispiel ein Thema? Ne? Also das alles wird ärztlicherseits abgeklärt werden und immer wieder nach diesem, ja zum Beispiel Score-System gibt es da die Risikobewertung gemacht und dann nach Therapieleitlinien behandelt. Also aber immer eine genaue ärztliche Abklärung notwendig.
Bettina Zebis schreibt, ich bin 55 Jahre und hatte vor 6 Jahren Brustkrebs. Gott sei Dank bin ich bis heute gesund geblieben. Aber ich bin seit ein paar Monaten in der Postmenopause und die Beschwerden plagen mich doch sehr. Laut Ärzte darf bzw. soll ich keine Hormonersatztherapie machen. Ich möchte es aber trotzdem versuchen. Wie ist das möglich?
Also, sie schreibt, sie hat vor 6 Jahren Brustkrebs gehabt und sie ist seit ein paar Monaten in der Postmenopause. Jetzt wäre es so, wenn sie vor 6 Jahren einen hormonsensiblen Tumor gehabt hätte, wäre sie über die Therapie höchstwahrscheinlich sofort in der Postmenopause gewesen, weil sie entsprechend so therapiert worden wäre. Das hört sich jetzt aber nicht so an, denn sie sagt, sie hat jetzt Beschwerden, aber eben erst ein paar Monate. Da wäre eben jetzt die Frage, was war das für eine Art von Tumor? Und dann würde ich eben die fachliche Begründung der Ärzte erfragen. Also einfach sie dabei zu unterstützen, das aufzuklamüsern oder die entsprechenden Fragen nochmal zu stellen. Was ist denn genau der Hintergrund? Denn ich kann jetzt aus dieser Warte und sowieso als in meiner Position, eben als Apothekerin und Begleitung dadurch die Wechseljahre, kann ich jetzt nicht sagen, ja, na klar, ist es möglich und soll sie sich verordnen lassen. Das würde ich also, das geht auf keinen Fall, sondern man sollte ihr vielleicht helfen, die Begründung der Ärzte zu erfragen, das nochmal erklärend aufzuklamüsern, genau was für Risiken die behandelnden Ärzte da sehen. Und denn die Verantwortung der Therapie liegt ja bei den behandelnden Ärzten und Ärztinnen. Das ist absolut zu respektieren. Und ja, und eventuell dazu dann noch eine Zweitmeinung anhören, wenn sie sich jetzt da, ja, wenn sie sich unsicher ist einfach, ob sie sich jetzt da drauf verlassen soll oder ob vielleicht da noch eine andere Meinung dazu ist. Aber wie gesagt, hier liegt die Entscheidung und Begleitung absolut 100% bei den behandelnden Ärzten. Und ob sie jetzt da wirklich das auf eigenes Risiko bei einem, ja, bei dem klaren Signal, sie sollte nicht machen sollte, das finde ich schwierig, denn sie muss es ja jeden Tag mit einem guten und sicheren Gefühl anwenden können. Und ja, also Fragen über Fragen, ehrlich gesagt.
Absolut. Gell? Und auch Möglichkeiten vielleicht von Alternativtherapien besprechen und so weiter.
Absolut.
Es ist ja, es ist nichts der Weisheit letzter Schluss und es ist auch nicht die Hormonersatztherapie der Weisheit letzter Schluss, wenn ich etwas gelernt habe in diesen mittlerweile über 70 Folgen von Menomio.
Ja.
Liebe Ann-Kathrin, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise, für deine vielen Antworten und für dein Licht im Dunkel des Hormondschungels sozusagen.
Vielen Dank.
Wie man mit dir Kontakt aufnimmt, haben wir schon ein paar Mal gesagt und auch alles, was wir erwähnt haben, kann man dann in den Shownotes nachlesen. Menomio erscheint immer freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen wechseln sich immer zwischen ExpertInnen-Talks und dem Wechselwirkung-Plausch ab, wo ich mit Frauen aus dem öffentlichen Leben, aber auch aus der Menomio-Community, also gern auch mit dir, locker und entspannt über die Herausforderungen und Freuden der Wechseljahre spreche. Du möchtest gern mit mir reden? Dann melde dich unter daniela@menomio.at. Außerdem, wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke, wenn du via Spotify dabei bist. Um Menomio und das Thema Wechseljahre noch bekannter und größer zu machen, hilft es mir, wenn du Menomio auch mit Sternen bewertest. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter menomio_podcast und auch ganz klassisch im Internet unter www.menomio.at, wo du dich übrigens auch zu meinem monatlichen Newsletter anmelden kannst. Ann-Kathrin, das Beste kommt zum Schluss. Mein Menomio-Freudenbuch. Ich darf dich bitten, dass auch du dich einträgst. Wir hören auf, wie wir begonnen haben. Ich beginne den Satz, du vervollständigst diesen. Daran merke ich, dass ich in den Wechseljahren bin.
Ich habe weniger Energiereserven und muss sie mir besser einteilen. Eindeutig.
Meine größte Herausforderung in den Wechseljahren ist,
dass meine ehemalige Superpower Multitasking nicht mehr so funktioniert. Und ehrlich gesagt war sie noch nie eine besonders gute Idee. Eins nach dem anderen und sich nicht überfordern. Aber früher habe ich es geliebt, alles auf einmal zu tun.
Das hätte ich gern früher über die Wechseljahre gewusst.
Da ich schon immer so ein absoluter Hormon-Nerd bin, gibt es da gar nicht so viel, was ich gerne früher gewusst hätte, weil ich mich ja mit dem Thema schon sehr früh auseinandergesetzt habe, als ich absolut noch nichts damit zu tun hatte.
Meine Geheimwaffe in den Wechseljahren?
Muskelaufbautraining und Hormonersatztherapie.
Glückliche Wechseljahre heißt für mich?
Glückliche Wechseljahre heißt für mich, Teil der Wir sind 9 Millionen Bewegung zu sein, die dafür kämpft, dass die Wechseljahre aus der Tabuzone geholt werden, die sie politisch relevant und sichtbar macht. Und da bin ich glücklich, mit so vielen tollen Frauen verbunden zu sein und mich da einsetzen zu können.
Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.